Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der sich mal wieder mit mir durch das Nürnberger Elend quält, denn der 1. FC Nürnberg hat bekanntermaßen am Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Und wie das Ganze zustande kam und was es dazu zu sagen gibt, das bespreche ich mit Markus Schulz. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, Markus, irgendwann schaffen wir es mal wieder miteinander zu sprechen, wenn der FCN gewinnt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal der Fall war.
Es ist schon verdammt lang her und ich hoffe, dass es nicht erst zu Drittliga-Zeiten dann irgendwann ist, sondern dass wir es vorher nochmal hinkriegen.
Ja, das wäre wünschenswert, beziehungsweise noch wünschenswerter wäre es natürlich, wenn es keine Drittliga-Zeiten gibt, aber darüber ist sicherlich zu reden. Markus, wir wollen wie gesagt über das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf sprechen. 1-3 heißt am Ende das Ergebnis. Die einen sagen, es ist vielleicht noch gar nicht deutlich genug. Die anderen sagen, es ist ein bisschen unglücklich. Die Hälfte der Fans spricht von akuter Abstiegsgefahr. Die anderen sagen, ja, alles halb so wild machen lassen. Ich tue mir ein bisschen schwer nach wie vor, damit diese ganze Situation konkret einzuordnen, wenngleich die Tabelle natürlich niemals lügt und die sagt schon, ja, oder gibt zumindest einen eindeutigen Trend vor. Wie ist denn deine Gefühlslage aktuell nach diesem Spiel?
Die ist auch ziemlich verworren, wenn ich ehrlich bin. Gerade dieses Spiel gegen Düsseldorf hat mir sehr, sehr viele Fragezeichen zurückgelassen. Nämlich die Tatsache, warum verschlafen wir immer wieder den Beginn einer Halbzeit. Also da waren wir ja völlig indisponiert in beiden Hälften. Warum schaffen wir es immer nach einem Gegentor plötzlich unseren besten Fußball auszupacken? Warum ist das Leistungsgefälle innerhalb des Teams im Moment so extrem? Und ja, bei manchen frage ich mich wirklich, ob es tatsächlich angekommen ist, dass die jetzige Saison, also rein punktemäßig, sogar noch schlechter verläuft als die vergangene Saison. Und also wirklich befreit aufatmen kann ich momentan nicht, weil ich sehe auch sehr, sehr stark die Gefahr, dass wir in dieser Saison wieder extrem weit hinten reinrutschen. Ich meine, im Moment sind wir 14. Das heißt, wir haben echt kaum noch Luft nach unten und ja, so langsam aber sicher müssten wir mal so ein paar Siege hintereinander mal wieder einfahren.
Definitiv und dazu, ja, müssten wir vor allem dann die entscheidenden Duelle gewinnen. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Wir machen das heute mal ein bisschen anders hier im Podcast. Wir gehen nicht so chronologisch durch das Spiel. Dafür schweben zu viele allgemeine Fragen vielleicht auch nach dieser Begegnung über unseren Köpfen. Deswegen, wie gesagt, schenken wir uns mal die klassische Herangehensweise, reden dafür ein bisschen allgemeiner über das Spiel. Markus, du hast schon angesprochen, diese Diskrepanz innerhalb des Kaders. Ich bin auch irgendwie, und du hast es auch schon so ein Stück weit angedeutet, vor allem wieder mal erstaunt, wie unterschiedlich der 1. FC Nürnberg innerhalb von 90 Minuten Fußball spielen kann. Und lass uns damit einfach mal beginnen. Es war ja so, dass wir in den vergangenen Auswärtsspielen sehr, sehr hoch gepresst haben, den Gegner früh unter Druck gesetzt haben, das auch nicht immer, aber zumindest als generelle Herangehensweise. Jetzt hat man sich entschlossen, gegen Düsseldorf zu warten, auch aus Respekt vor dem Gegner und hatte damit dann in den ersten Minuten eigentlich ein noch viel größeres Problem. Inwiefern warst du überrascht davon, wie Nürnberg an das Spiel herangegangen ist? Und ja, muss man rückblickend dann auch einfach sagen, ja, Robert Klaus, das war bei allem Respekt vor Fortuna Düsseldorf vielleicht auch die falsche Herangehensweise?
Ich war ehrlich gesagt sehr irritiert, dass wir Düsseldorf so viel Platz gelassen haben in der Anfangsphase, weil Respekt hin oder her, aber ich sag mal, Düsseldorf ist zwar von den Namen her vielleicht ein anderes Kaliber als Karlsruhe, aber der KSC steht in der Tabelle vor Düsseldorf und da sind wir deutlich mutiger aufgetreten. Und Respekt hin oder her, ich meine, den kann man dem Gegner auch mal abkaufen, aber eben nicht, wenn man so passiv in ein Spiel geht, wie gegen Düsseldorf jetzt. Noch dazu kam, dass man irgendwie auch so den Eindruck hatte, ich möchte ihn jetzt nicht persönlich angreifen, aber Oliver Sorg war ein bisschen indisponiert in der Anfangsphase. Vielleicht hat er irgendwie seine Position auf der rechten Außenverteidigerposition nicht gefunden, aber da war ein unglaublicher Platz. Petersen ist da ein ums andere Mal völlig frei gestanden, weil Sorg zu weit eingerückt war. Und ja, man hat Düsseldorf einfach machen lassen. Und ganz ehrlich, nach so 5 Minuten, da ist mir schon wirklich Angst und Bange geworden, so nach dem Motto, oh, die werden uns heute ganz schön eine einschenken.
Ja, nachvollziehbare Angst, die mir ähnlich oder vertraut erscheint, sagen wir es mal so. Du hast Oliver Sorg angesprochen, Problem, dass er ja dann im kompletten Spiel hatte, sehr weit eingerückt, immer gefühlt eher so einen dritten Innenverteidiger gegeben als einen rechten Außenverteidiger. Dadurch natürlich dann auch immer viel Platz auf der linken Außenbahn für Fortuna Düsseldorf. Ich war halt auch überrascht, ne? Da hast du eine Mannschaft, gegen die du, ja, die du eigentlich auch gar nicht so richtig ins Spielen kommen lassen möchtest. Klar, Fortuna Düsseldorf Probleme im Mittelfeld gehabt, aber für mich war die Herangehensweise vermeintlich klar. Die haben schnelle Offensivspieler, Ball muss trotzdem erstmal nach vorne. Aber wieso attackierst du dann nicht deren Aufbau direkt aus der Defensive heraus? Wo wir ja auch wissen, dass wir da hinten vielleicht nicht absolut sattelfest sind. Also für mich war diese Herangehensweise an das Spiel irgendwie so seltsam oder ja, habe ich schwerlich verstanden. Natürlich, klar, Georg Markreiter, Tempoprobleme, wenn du da hoch stehst, fängst du dir vielleicht auch leichter an den Konter. Auf der anderen Seite, wenn du wendige Offensivspieler gegen dich hast, dann hat Georg Markreiter auch ein Tempoproblem auf 10 Metern und nicht nur auf 40. Also das hat sich mir nur bedingt erschlossen, diese Herangehensweise. Und ja, damit kommen wir wieder ein bisschen zu meiner Ausgangsfrage. Nichtsdestotrotz hat Nürnberg dann sich ja nach einer Weile darauf eingestellt, hat dann auch ganz gut in die Partie hineingefunden in dieser ersten Halbzeit, respektive noch viel besser hineingefunden in der zweiten Halbzeit, als man dummerweise dann aber schon wieder 1-0 hinten lag. Da zeigte der FCN dann auf einmal, dass er Fußball spielen kann und dass er auch nicht nur gezwungen ist, die lange Keule auf Manuel Schäffler auszupacken, dass man früh stören kann. Das 1-1 kommt dann aus so einer Situation, als Sörensen, der eingewechselt wurde, da ja den Ball erobert und ihn sofort auf Borkowski weitergibt. Markus, sitzt das Problem im Kopf? Sitzt das Problem auf der Trainerbank, ohne hier eine Trainerdiskussion lostreten zu wollen? Wie erklärst du dir das, dass der erste FC Nürnberg gefühlt A, immer einen Rückschlag braucht und B, nicht 90 Minuten einen Fußball abliefern kann oder möchte, der ja zumindest mal den Gegner auch ein Stück weit zum Reagieren zwingt?
Ja, ich glaube, das ganz große Problem ist, ich habe es an der Pressekonferenz vor dem Spieltag wieder gehört von Robert Klaus, es werden die Spieler auflaufen, die am besten zum nächsten Gegner passen. Und ich glaube, das ist so für mein Dafürhalten ja die falsche Herangehensweise. Also man richtet sich immer danach aus, was spielt der Gegner. Man spielt einfach nur extrem reaktiven Fußball. Warum, wenn ich doch weiß, was meine Stärken sind? Und das haben wir ja im Verlauf dieser Saison gesehen. Früh stören, hochstehen, schnelle Umschaltmomente. Da haben wir jetzt solche Spieler wie Möller, Daly und Borkowski in der Winterpause noch mit dazu bekommen, die genau sowas spielen können. Aber ja, Ich bin ratlos, warum wir das nicht von Beginn an spielen. Warum wir nicht einfach mal versuchen, dem Gegner einfach zu zeigen, hey, wir sind der erste FC Nürnberg, jetzt ohne irgendwie überheblich zu klingen. Aber wir haben diese Art und Weise von Fußball, dafür stehen wir. Und dann sieh doch mal zu, wie du dir da die Zähne dran ausbeißt. ich kann es einfach nicht verstehen, warum er jedes Mal seine Taktik dann wieder so aufweicht. Und ich meine, wir wissen, dass Manuel Schäffler momentan in keiner guten Verfassung ist. Und trotzdem versuche ich dann immer wieder diese lange Keule. Schäffler gewinnt aber vorne kaum ein Kopfballduell, kann die Bälle nicht festmachen. Und ja, im Prinzip gehen diese Bälle zum Teil ja auch irgendwo ins Nirvana. Also Johannes Geis hatte zum Beispiel am Wochenende auch keinen besonders guten Tag. Und ja, irgendwie sind es dann alles verschenkte Bälle. Und ich weiß nicht, ob es ein Kopfproblem ist. Ich glaube eher, dass es ein Einstellungsproblem ist. Also Einstellung, was kriegt die Mannschaft vorm Spiel mit rein ins Spiel vom Trainer? Also ich bin auch weit davon entfernt, da jetzt eine Trainerdiskussion aufzumachen, weil ich glaube, das würde uns keinen Millimeter weiterbringen. Robert Klaus musste halt auch noch ein bisschen dazulernen, keine Frage. Aber ja, also dieses Ausrichten am Gegner, das ist mir jetzt schon ein paar Mal sehr, sehr negativ aufgefallen. Und immer dann, wenn wir es halt uns besonders am Gegner ausgerichtet haben, ist es eigentlich immer schiefgelaufen.
Ja, wenn man das nett lesen möchte, kann man natürlich auch sagen, die Spieler, die am besten zum Gegner passen, betonen die Schwächen des Gegners. Aber ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest. Was mich halt irgendwie auch so ein bisschen stutzig macht, ist, wir gehen falsch in das Spiel rein. Das ist das Erste, okay, wir finden dann in die Partie hinein, nur um dann quasi wieder rauszurutschen. Und ja, dann verpennst du den Start in die zweite Halbzeit irgendwie wieder. Und ja, wobei man da wahrscheinlich auch darüber streiten kann, ob wir den Start komplett verpennen oder ob einfach Nikola Dovedan halt da seine Situation verpennt. Und danach funktioniert's. Wir belohnen uns aber nicht, um das Spiel womöglich sogar komplett zu drehen und schenken dann halt wiederum ein leichtes Tor her. Und so kommt dann am Ende eins zum anderen. Und deswegen tue ich mir irgendwie auch bei dieser finalen Beurteilung dieses Spiels schwer. Also klar, wir sind die ersten 10 Minuten, sind wir viel, viel, viel zu schlecht. Da macht Düsseldorf uns sowas von die Hölle heiß. Gegen eine noch bessere Mannschaft liegen wir schon da deutlich hinten. Danach findet man in das Spiel rein, da ist es keine gute Partie, aber von beiden Seiten nicht, da ist es für mich typischer Zweitliga-Fußball. Dann verschenken wir aber auch wieder die letzten 10 Minuten. Also muss man zur Halbzeit eigentlich das Fazit ziehen, okay, das ist, hier sind wir bisher mit einem blauen Auge davon gekommen, das ist zu wenig, auch auf Perspektive gesehen. Zweite Halbzeit, verpennst du halt eine Situation, liegst mal wieder hinten, spielst dann eigentlich ganz gut, gleichst das Spiel aus, machst aber wieder den Fehler und was hinten raus passiert ist dann, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, schwierig einzuordnen, das Gegentor ist Slapstick. Auf der anderen Seite haben wir klar noch Möglichkeiten, aber es ist auch nicht so, dass wir da den Gegner komplett eingeschnürt hätten. Am Ende verlierst du dieses Spiel auf jeden Fall verdient. Was zieht man aus dieser Partie da raus? Auch auf Hinblick eben auf die kommenden Wochen. Also man ist ja irgendwie auch so ein bisschen um Optimismus bemüht, aber auch um eine realistische Einschätzung. Im Moment fällt es mir schwer, den Stand irgendwo objektiv noch einzuordnen, weil natürlich auch diese Angst aus der Vorsaison immer mitschwingt, weil du hast es gesagt, weniger Punkte auf der Tabelle stehen oder in der Tabelle stehen als in der Vorsaison. Und weil wir jetzt auch in direkten Duellen gegen andere Konkurrenten nicht unbedingt geglänzt haben, mir persönlich, wie gesagt, fällt es sehr, sehr schwer, irgendwie die Situation jetzt in einer realistischen Einordnung zu unterziehen, auch was das sportliche Vermögen dieser Mannschaft anbelangt. Wie geht's dir?
Ja, geht mir ziemlich ähnlich. Also man tut sich wirklich schwer. Auf der einen Seite, schon wenn du einzelne Spieler dann betrachtest, also nehmen wir uns mal Nikola Dovedan, der ist, ja, wird eigentlich immer als erstes kritisiert, nicht ganz zu Unrecht. Dann konntest du so die letzten 2-3 Spiele, konntest du bei ihm einen deutlichen Aufwärtstrend feststellen. Und gegen Düsseldorf alles wieder wie weggeblasen, als wäre da nie irgendwie ein positiver Hauch gewesen. Dann haben wir Spieler, die in meinen Augen im Moment, ja, überspielt wirken. Also Tim Handwerker ist so ein Beispiel. Der bräuchte mal dringend eine Pause, so wie Tom Krause jetzt auch bekommen hat. Das ist ja meine Hoffnung, dass er jetzt vielleicht seine Akkus mal wieder aufgeladen hat. Johannes Geis hat für mich einen überspielten Eindruck gemacht. Und was mir auch zum Teil fehlt, ist die Körpersprache der Spieler. Also nehmen wir Manuel Scheffler, die Szene, die dann zum 2:1 führt, das hat er ja dann auch schon direkt nach dem Spiel im Interview die Schuld auf sich genommen, dass er einfach nicht auf den Ball zugeht, dem Ball entgegenläuft und vor allem dann sein Gegenspieler komplett ziehen lässt, dass der dann das Tor auch noch macht. Anderes Beispiel war Schleusener bei seinem Kopfball. Ja, er musste warten, bis der Ball dann diese Kerze wieder nach unten kommt. Aber ich sag mal, ein Spieler mit ein bisschen Selbstvertrauen, der geht doch da ganz anders in den Kopfball rein und wartet nicht, bis der Gegner ihm das Ding von der Stirn klaut. Ich meine, da muss ich körperlich anders auftreten. Und von daher, ja, also meine Hoffnungen sind dann solche Spieler wie Latteier, der ja nach 2 Minuten offensiv mehr gute Szenen hatte als Dovedan in 59 Minuten davor. Und dass wir da die jungen Spieler, die Hungrigen, mal ja mehr mit reinbekommen. Ne? Und aber so wirklich Mut macht mir die Situation im Moment eigentlich nicht. Weil du hast es angesprochen. Man fängt immer relativ mies an, dann kommt so dieser Turnaround, man besinnt sich seiner Stärken, man fängt plötzlich an, Fußball zu spielen, aber irgendwann ist es einfach wieder wie abgeschnitten. Und ich weiß nicht und ich kann mir es auch nicht erklären, woher das kommt, warum. Ich meine, der Gegner spielt da dann ja nicht plötzlich einen anderen Fußball oder wechselt irgendwie die halbe Mannschaft aus, dass wir uns da erst großartig drauf einstellen müssen, sondern das kommt immer irgendwie aus dem Nichts. Und das lässt mich relativ ratlos zurück im Moment.
Ja, Ratlosigkeit aller Orten, wahrscheinlich auch teilweise beim ersten FC Nürnberg. Wir gucken gleich nochmal weiter auf, auch die Form der einzelnen Spieler. Markus hat schon so ein bisschen was angesprochen. Ich glaube, man muss da auch nochmal ein Stück weit unterscheiden. Und das alles, wie gesagt, gleich hier bei Total Beklubbt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Gerade eben hat Markus angesprochen, dass ein paar Spieler wirken, als wären sie ein Stück weit auch überspielt. Und hat dann so ein paar Beispiele genannt. Was mir aufgefallen ist, Markus, bei den Spielern, die du genannt hast, ich glaube, ich würde da auch ein Stück weit so eine Unterscheidung treffen. Ne? Also Manuel Scheffler ist für mich einfach auch körperlich aktuell in keiner guten Verfassung. Das war so die ein oder andere Szene, wo ich das Gefühl habe, wenn der komplett fit ist, dann geht er da auch anders hin. Das ist, glaube ich, gar nicht so das ganz große Kopfproblem. Während ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass es bei Nikola Dovedan alles im Kopf stattfindet. Da verliert er 2 Zweikämpfe, dann ist das Selbstvertrauen, das er sich 3 Wochen lang aufgebaut hat, sofort wieder weg. Und bei Tom Kraus zum Beispiel ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Mischung aus beidem junger Typ, während Tim Handwerker, glaube ich, auch einfach völlig drüber ist. Ne? Gefühlt immer 90 Minuten, jetzt seit, ich weiß nicht, 2 Jahren oder zweieinhalb Jahren, spielt mehr oder weniger immer, muss immer die komplette Seite da hoch und runter. Und da fehlt es dann natürlich auch irgendwo an Alternativen im Kader. Also schwierige Kiste. Das war jetzt so, als ich ans Osnabrück-Spiel gedacht habe, das uns ja am kommenden Wochenende ins Haus steht und das ja von immenser Bedeutung ist, habe ich gedacht, oh, eigentlich müsstest du Manuel Schäffler rausnehmen. Und dann habe ich überlegt, wen willst du da hinstellen? Und habe schlicht und ergreifend keine Antwort gefunden. Der von dir angesprochene Fabian Schleusener, davon abgesehen, dass dieses Tor, glaube ich, definitiv abseits gewesen wäre, dem merkst du halt genau sowas an. Ne? Der springt ja nicht hoch, weil der bloß nicht irgendwas falsch machen möchte. Der will auf Nummer sicher gehen und auf Nummer sicher köpfst du natürlich so halb aus dem Stehen. Ne? Und da wartest du natürlich, bis der Ball runterkommt. Und na klar, ist das in dem Moment richtiger Mist und sieht super dämlich aus, aber wer will es ihm denn wirklich verübeln? Ne? Also und da ist, glaube ich, wirklich das Problem an vielen Orten A, erstmal verschiedener Natur oder eben auch vielschichtig. Und deswegen glaube ich auch, gibt es überhaupt keine einfache Lösung aktuell beim ersten FC Nürnberg für diese ganzen Probleme. Die vermeintlich einfachste ist wahrscheinlich jetzt ein Stück weit nach Leistungsprinzip aufzustellen, sofern das denn möglich ist. Also du hast es angesprochen, Latteier für Dovedan wäre natürlich naheliegender Schluss nach dem, was man jetzt gesehen hat. Geiss rausnehmen, dafür dann Kraus wieder da hinten im Mittelfeld aufräumen lassen, würde wahrscheinlich der Statik der Mannschaft auch ganz gut tun. Dann könnte ja wahrscheinlich Fabian Nürnberger auch ein bisschen offensiver agieren, ohne da die Angst haben zu müssen, dass hinter ihm der Laden anbrennt. Das sind zwei vermeintlich einfache Vorschläge, aber das löst ja zum Beispiel dieses Manuel Schäffler-Problem nicht. Ne? Das muss man halt auch so ganz klar sagen. Und am Ende des Tages, ja, ist man dann irgendwie in so Diskussionen auch wieder schnell beim Trainer, wobei ich halt das Gefühl habe, dass das nur der typische Reflex ist, den man im Fußball halt so antrainiert bekommen hat. Was macht man mit dem Team des ersten FC Nürnberg, Markus, angesichts der Probleme, die wir bei diversen Spielern festgestellt haben? Klar, du kannst Jugendforsch spielen, aber ist es sinnvoll, Schuranov in einem Spiel gegen Osnabrück, in dem es um alles oder um vermeintlich alles geht, da zu bringen, wenn tust du da dem Jungen Gefallen oder ist dann am Ende Manuel Schäffler vielleicht doch beleidigt? Ich weiß es nicht.
Es ist eine schwierige Kiste. Also Manuel Schäffler ist mal kein Einwechselspieler. Das ist kein Joker, den du irgendwie nach einer Stunde bringst. Deswegen glaube ich schon, also wenn wir mit ihm rechnen wollen im nächsten Spiel, dann muss er beginnen. Allerdings, wenn ich dann als Trainer merke, der hat heute wieder so einen wirklichen Gruseltag, dann muss ich auch den Mut haben, ihn notfalls in der Halbzeit oder nach 60 Minuten spätestens dann rauszunehmen und nicht 5 Minuten vor Schluss. Da macht's dann auch keinen Sinn mehr. Zum Thema Jugend forscht, ja, es wäre mit Sicherheit fast schon riskant, Schuranov von Beginn an zu bringen. Aber was haben wir denn A zu verlieren? Ich meine, Manuel Schäffler, wenn nicht in Form ist, hilft uns da vorne kein Stück weiter. Und dass sich ein junger Spieler so da ein bisschen mit seiner Unbekümmertheit vorne festspielen kann, das sehen wir ja jetzt eigentlich in den letzten Spielen mit Borkowski. Also für mich zusammen mit Möller-Deli mit Abstand die beiden Besten in unserer Offensivabteilung. Wenn mir das einer bei der Verpflichtung gesagt hätte, dass die so funktionieren, die hätte ich ausgelacht. Also gerade Borkowski hätte ich niemals gedacht, dass der so weit ist. Und ja, vielleicht haben die jungen Spieler aber auch, wie es Robert Klaus, glaube ich, über Latteier gesagt hat, den Vorteil, dass sie sich vielleicht im Moment jetzt gar nicht so die Platte machen. Also, dass sie gar nicht so sehr drüber nachdenken. Und Also ich bin da voll bei dir. Dovedan und Schleusener, die haben absolutes Kopfproblem. Da funktioniert eine Szene nicht so, wie sie soll. Und dann fangen die das Denken an und vergessen unterdessen das Fußballspielen, das Laufen, das Kämpfen. Das kleine Fußball einmal eins irgendwie. Aber da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, da ist dem Team dann echt nicht geholfen, wenn solche Spieler dann immer wieder beginnen. Ne?
Ja, definitiv. Also das ist halt dieser Fluch des Negativstrudels, in dem du dann da drin steckst. Du hilfst dem Spieler nicht, wenn du ihn aufstellst, aber auf der anderen Seite hilfst du ihm ja eigentlich noch, oder du hilfst dem Team nicht, wenn du einen Spieler aufstellst, aber hilfst dem Spieler natürlich auch nicht, wenn du ihn nicht mehr aufstellst, weil dann kommt er erst recht nicht da raus. Ja, das ist natürlich echt eine Krux und das tut mir echt auch leid, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass Nicola Dovedan viel besser Fußball spielen kann, als er es zeigt, und ich glaube auch, dass das bei Fabian Schleusener der Fall ist, aber ich glaube eben auch, dass es in der aktuellen Situation nur bedingt hilfreich ist, sie aufzustellen, und klar, schwierige Sache, und da bin ich wirklich froh, dass ich nicht in des Trainers Haut stecke. Auf der anderen Seite muss eben irgendjemand da die Entscheidung treffen, und das ist der Trainer, und da darf man jetzt gespannt sein, ob er dann letzten Endes da auf Tim Latta ja vertraut. Zum Thema Schuranov gegen Borkowski ist, glaube ich, schon noch, also jetzt rückblickend ist natürlich leicht gesagt, aber man merkt Borkowski eben dann doch an, mit wem er da in Leipzig trainiert hat, und man merkt halt Schuranov an, mit wem er salopp gesagt halt in Nürnberg trainiert, und klar, trotzdem auch er besitzt halt nicht den Rucksack Abstieg, fast nochmal Abstieg, den da manch anderer mit sich herumträgt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht man eben in das nächste Spiel hinein, Osnabrück. Lass uns da mal kurz drüber reden, wie die tabellarische Situation sich gestaltet, und lass uns vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Also der erste FC Nürnberg aktuell 5 Punkte vor Osnabrück, die aber Mitte April das Nachholspiel gegen Jahn Regensburg haben. Ja, also da kann quasi mit einem Spiel in der Hinterhand Osnabrück schon verdammt nah an den ersten FC Nürnberg ranrutschen. Auf der anderen Seite kann man mit einem Sieg natürlich auch wieder den Vorsprung größer werden lassen. Aber das ist eine Situation, die hatten wir gegen Braunschweig auch. Dann bekommen wir das Derby gegen Fürth, dann ist Länderspielpause. Dann bekommen wir das Spiel gegen Paderborn. Und dann gibt es das Spiel gegen die Würzburger Kickers. Und dann geht es eigentlich schon straff in Richtung Endprogramm. Mit Kiel, mit Heidenheim, mit Hannover, mit dem HSV, Bochum noch dazwischen. Wir reden eigentlich seit Wochen da dasselbe, ne? Aber wann sollen die Punkte kommen, wenn nicht jetzt?
Ja, so langsam aber sicher sind wir zum Siegen wirklich verdammt. Also die letzten 4 Spiele, da kann es auch mal locker passieren, dass du da mit 0 Punkten rausgehst. Und dann müssen die Punkte vorher eingefahren sein. Und ja, Wir spielen gegen Osnabrück, wir spielen gegen Würzburg. Also das sind absolute 6-Punkte-Spiele. Da sind wir ehrlich gesagt schon ja geradezu verdammt, da 3 Punkte einzufahren jeweils. Und du musst auch sehen, dass du irgendwie auswärts mal noch eine Überraschung machst, weil mit diesen 27 Punkten, die wir im Moment haben, da kommen wir nicht weit. Und selbst wenn du gegen Würzburg und gegen Osnabrück gewinnst, dann sind wir auch erstmal bei 33 Punkten. Fehlt auch noch ein bisschen was, damit wir da irgendwie ja, gesichert sind. Und es ist vor allem, je weiter man diesen nächsten Dreier und vor allem endlich mal einen Heimsieg wieder. Je weiter wir das hinauszögern, umso mehr steigt ja dann auch der Druck. Der Druck aufs Umfeld, der Druck auf die Mannschaft, der Druck auf den Trainer. Und ja, das wissen wir alle, je größer der Druck wird, der Club ist jetzt nicht die Mannschaft, die den Druck braucht, um gute Leistung zu bringen, sondern das ist dann eher so, ja, der Spielhämmer. Und also wir müssen dringend schauen. Osnabrück ist für mich ein Sieg. ein absolutes Muss und da braucht man irgendwie gar nicht großartig diskutieren, denke ich.
Zumal es ja, du hast es angesprochen, wenn man da 3 Punkte holt oder 6 Punkte aus diesen beiden Spielen, dann ist man 11 vor, ne? 11 vor bei einem Spiel weniger. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, Osnabrück bekommt Möglichkeiten zu punkten. Und das ist ja von nicht geringer Relevanz. Also Osnabrück spielt gegen Braunschweig, Osnabrück spielt gegen Regensburg, Osnabrück spielt gegen Würzburg. Das sind Spiele, da traue ich Osnabrück zu, dass sie sie gewinnen. Sie spielen gegen Paderborn, sie spielen gegen Aue, wie übrigens auch der erste FC Nürnberg. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Osnabrück, und das ist ja nur exemplarisch, ich weiß es gerade nicht, wie es in Sandhausen aussieht oder bei den anderen da unten, aber das ist ja egal. Es ist nicht so, dass Osnabrück einen Spielplan vor sich hätte, der sehr, sehr unwahrscheinlich macht, dass sie noch zu Punkten kommen. Ganz im Gegenteil, da unten werden definitiv noch Mannschaften punkten. Also ist der erste FC Nürnberg mehr als gut daran beraten, eben diese Duelle für sich zu entscheiden. Du hast es angesprochen, der Druck wird nicht kleiner, je weniger man punktet oder je später man punktet. Im besten Fall eben, wie gesagt, gleich am Sonntag. Was macht man denn, wenn das jetzt am Sonntag in die Hose geht? Also die Diskussionen sind ja da hinsichtlich Trainer. Ich glaube, das kann man jetzt schwer wegdiskutieren, dass es nicht darüber geredet würde. Wie empfindest du das? Ist der erste FC Nürnberg schon wieder sehr, sehr nah da dran, doch den roten Knopf zu drücken?
Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Robert Klaus Fehler macht und er wird auch weiterhin Fehler begehen. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, wenn man vor der Saison, nachdem man kurz zuvor der dritten Liga sozusagen von der Schippe gesprungen ist, wenn man einen unerfahrenen, also als Cheftrainer bei den Profis unerfahrenen jungen Trainer holt, dann muss ich das einkalkulieren, dass dieser Trainer Fehler macht. Und solange der Trainer nicht irgendwie beratungsresistent ist, also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Dieter Hecking als seinem Vorgesetzten auch ein paar Dinge aufgefallen sind, wo er sagt, Mensch Coach, schau mal, das und das ist nicht gut gelaufen, hätte ich anders gemacht, probier's doch beim nächsten Mal so. Und ich glaube, solange der Trainer nicht irgendwie beratungsresistent ist, würde ich an ihm festhalten. Auf jeden Fall, weil wen möchte, das ist so die typische Frage, das ist schon, ja, wen willst du holen? Wie sicher sind wir uns, dass er funktioniert? Ich glaube, die Nummer mit Wiesinger und Mintal ausgraben, das hat jetzt einmal funktioniert. Den Joker möchte ich jetzt nicht nochmal ziehen, weil ob er nochmal funktioniert, da bin ich mir absolut nicht sicher. Und ja, irgendwie Köpfe zusammenstecken. Robert Klaus wird mit Sicherheit, also so schätze ich ihn zumindest ein, sich anhören, was seine Co-Trainer zu sagen haben, was Dieter Hecking zu sagen hat. Und ja, also für mich Trainerdiskussion wäre oder gar ein Trainerwechsel, das würde uns dann, glaube ich, nicht weiterhelfen.
Glaube ich auch nicht. Bin ich ziemlich genau deiner Meinung. Also natürlich, es gibt Dinge, über die ist zu reden, über die wird hoffentlich intern auch geredet. Und ich verstehe auch jeden, der da Frust hat, aber was ist eben die Alternative und was macht es mit der Außendarstellung, jetzt zum x-ten Mal den Trainer zu wechseln, diesen proklamierten Weg schon wieder zu verlassen? Und wie gesagt, wer ist die Alternative? Wer sorgt dafür, dass es besser wird? Und das ist ja jetzt nicht so, dass erfahrenere Trainer vor ihm Johannes Geis davon abgehalten hätten, aus 32 Metern abzuziehen. Also ich verstehe jeden, der sagt, als Trainer musst du das schaffen, den daran zu hindern. Aber wenn dann Spieler XY auf dem Spielfeld, weil es eben wieder nicht läuft, in Schema F verfällt, da kannst du ja von der Seitenlinie schreien, was du willst. Klar, du kannst ihn halt im nächsten Spiel nicht aufstellen. Das ist die Option. Aber was ist die Option im Kader? Und das ist ja dann gleich wieder das nächste Problem. Also ich denke auch, dass ein Trainerwechsel nichts Wirkliches bringen würde. Also nicht dauerhaft gesehen und auch nicht perspektivisch. Und ich glaube nach wie vor, dass dieses Problem begonnen hat vor, weiß ich nicht, 2 Saisons oder sowas. Und dass wir halt einfach ein strukturelles Problem in diesem Kader haben. Und dass, egal wem wir da an die Seitenlinie stellen, das Problem nur bedingt kleiner wird. Vielleicht gibt es da irgendwo draußen einen Trainer, der einen Spielansatz hat, der jetzt mit diesem Kader funktioniert. Aber dann ist natürlich auch die Frage, funktioniert der über den Sommer hinaus, wenn der Kader eben wieder anders aussehen wird. Also ich bin da absolut bei dir, dass ein Trainerwechsel, unabhängig davon, wie das Sonntag ausgeht, für mich die falsche Option ist. Nichtsdestotrotz, klar, muss Robert Klaus Lösungen finden, muss Punkte irgendwo finden. Und die müssen nach Möglichkeit eben gegen Osnabrück schon her, weil wir alle wissen, wie so Derbys gegen Fürth laufen. Und das macht die Sache natürlich nur mäßig leichter für ihn, für die Mannschaft und natürlich für den gesamten Verein. Schauen wir gleich nochmal darauf, wo vielleicht Lösungsansätze sind, wie man gegen Osnabrück womöglich auch bestehen könnte mit unserem taktischen Laienwissen. Und dann schauen wir natürlich auch noch ein bisschen neben das Spielfeld hier bei Total Beklubbt. Der erste FC Nürnberg hat sich auf einer mehr oder weniger wichtigen Position, darüber streiten sich im Moment noch ein bisschen die Anhänger, verstärkt. Und darüber werden wir gleich reden hier bei meinsportpodcast.de.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Markus, wir haben vorhin hier im Podcast darüber gesprochen, dass wir uns wünschen würden, wenn der erste FC Nürnberg seine eigenen Stärken betont und nicht sich auf den Gegner anpasst, die gegnerischen Stärken als Aufhänger nimmt. Denn wahrscheinlich ist die Wahrheit im Fußball irgendwo dazwischen. Denn man muss sich natürlich schon am Gegner irgendwo orientieren. Bringt ja nichts, wenn du da deinen eigenen Stiefel durchziehen möchtest und dann wirst du fein hergespielt. Gerd-Jan Verbeek lässt grüßen. Nichtsdestotrotz wollen wir mal noch ein bisschen Zweckoptimismus vielleicht auch verbreiten oder eben einfach mal darüber sprechen, wie diese Stärken beim ersten FC Nürnberg aussehen könnten und wie man womöglich so auch eigene Schwächen kaschieren kann. Blicken wir auf Sonntag, spielen ein bisschen Robert Klaus. Was würdest du machen? Wie würdest du aufstellen?
Zum einen würde ich der Mannschaft erstmal eintrichtern, dass Osnabrück mit einem Negativlauf von 9 Niederlagen in Serie im Moment ankommt.
Und einem neuen Trainer und 2 Wochen Vorbereitungszeit.
Ja. und genau da würde ich ansetzen. Also ich glaube, wenn man Osnabrück irgendwie den Ball gibt und erstmal abwartet, lass sie mal machen, dann glaube ich, können die sich auch irgendwie mit den ersten 1-2 Erfolgserlebnissen in irgendwelchen Zweikämpfen oder Dribblings, keine Ahnung, erfolgreiche Flanke und dann können die auch mal ganz schnell wieder Mut schöpfen und dann stoßen die nämlich den Bock um statt wir. Und deswegen rausgehen aus der Kabine und den Gegner sofort unter Druck setzen. Ich meine, das können wir. Wir haben die Spieler dazu. Und da muss ich so extrem giftig und unangenehm sein, dass Osnabrück schon nach einer Viertelstunde sich wünscht, sie wären in der Halbzeit und es ist noch nichts weiter passiert. So giftig muss ich da rauskommen. Und die Frage, mit welchem Personal, das wird so die andere Nummer. Also ich rechne tatsächlich damit, dass Latteier für Dovedan beginnen wird. Wir haben da nicht viel zu verlieren. Ich rechne auch damit, dass Scheffler wieder beginnen wird, zusammen mit Borkowski. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Geis eine Denkpause bekommt und Kraus zurückkehrt. Dann mehr so diesen klassischen Sechser als Abräumer dann interpretiert, damit Nürnberger seine Dynamik nach vorne ein bisschen ausspielen kann. Und ansonsten, ja, ich rechne auch wieder damit, dass Markreiter und Mühl auf dem Platz stehen werden und Enrico Valentini wieder zurückkehrt für Sorg. Aber ja, so wirklich viel Alternativen haben wir ja nicht, ne? Also die Frage wird wirklich sein, ob Lohkämper zumindest mal wieder eine Alternative für einen Kader ist. Dann ist aber wiederum die Frage, Felix Lohkämper sehe ich persönlich nicht als Joker, den du dann irgendwann bringen kannst. Und ich glaube irgendwie, ja, mit diesen Änderungen wird sich die Mannschaft mehr oder minder wieder von selbst aufstellen. Aber ich glaube auch weniger, dass es die Personalien sind, sondern wirklich die Einstellung. Und da, ja, da muss, sorry, ich hau auch gleich 3 Euro ins Phrasenschwein, aber da muss der Rasen brennen.
Ja, ich kann es verstehen. Also du sprichst es ja auch an. Das ist ja dann am Ende, und das wird in diese Saisonbewertung, und da komme ich mir auch jedes Jahr dann irgendwie wieder wie so ein Papagei vor, natürlich einfließen müssen. Warum haben wir schon wieder solche Verletzungsprobleme und so weiter und so fort? Aber klar, die Mannschaft stellt sich ein Stück weit von alleine auf. Du hast gesagt, Valentini für Sorg ist naheliegender Schluss. Und dann gibt es 2 Positionen, die du wirklich tauschen kannst. Und das ist Lataya für Dovedan und eben Kraus für Geis, wobei ich an Kraus für Geis schon meine Zweifel habe. Am Ende wird es vielleicht auch Nürnberger für Dovedan und Kraus neben Geis, also letzten Endes Dovedan raus, Kraus rein. Halte ich zumindest für ein denkbares Szenario. Ob das Beste ist, sei dahingestellt. Aber ich bin bei dir, ne? Das ist was in die Köpfe rein muss. Und das, glaube ich, wird auch Robert Klaus versuchen. Die Frage ist halt nur, wie gut wird es funktionieren. Wird sein, gebt gegen Osnabrück von Anfang an voll Gas und versucht den erstmal unser Spiel aufzuzwingen, und das ist in erster Linie wahrscheinlich das Spiel gegen den Ball und gar nicht mit dem Ball. Was dann daraus entsteht aus so frühen Balleroberungen, das ist sei mal dahingestellt, aber du musst es halt immer weiter versuchen. Du musst versuchen, den Ball früh zu bekommen, um dann irgendwie in diese Situation, in diese Abschlusssituation zu kommen, weil es bringt ja nichts, wenn wir den Ball irgendwo in der eigenen Hälfte haben und dann nach vorne bringen müssen. Da haben wir halt einfach riesige Probleme im Moment. Und der lange Schlag auf Scheffler, haben wir zwischendrin schon mal erwähnt, der ist aktuell einfach kein gutes Mittel und keine gute Wahl. Und Osnabrück wird auch wissen, dass wir das versuchen. Und dann stellst du dich auch als Verteidiger darauf ein. Und dann wird es auch nicht leichter, ne? Also klar kannst du das dann trotzdem im Zweifelsfall wählen, wenn du dann eben da bist und die zweiten Bälle gewinnst. Aber alles in allem darfst du das natürlich auf keinen Fall so angehen wie gegen Düsseldorf. Also ich erinnere mich an eine Szene, da holt Manuel Scheffler sich den Ball, ich denke 30 Meter hinter der Mittellinie oder 20, 25 Meter hinter der Mittellinie. Ich weiß nicht, Manuel Scheffler, was, 34 oder wie alt er ist? Den spielst du doch nicht 70 Meter vorm gegnerischen Tor an. Also wir müssen versuchen, glaube ich, oder der 1. FC Nürnberg muss halt versuchen, den Ball tief in der Osnabrücker Hälfte oder zumindest überhaupt in der Osnabrücker Hälfte zu gewinnen. Und was dann passiert, das steht auf dem anderen Blatt. Dann müssen wir halt hoffen, dass gute Entscheidungen getroffen werden, dass in einzelnen Entscheidungen oder in einzelnen Situationen, das ist das richtigere Wort, dann auch das nötige Quäntchen Glück für uns spricht oder in dem Moment dann auch die Tagesform für uns spricht, dass dann Mats Möller-Dahli eben zum Beispiel den zweiten Kontakt hat und dem, dass ihm da der Ball nicht verspringt, dann muss man dann eben das Glück haben, dass der Torhüter vielleicht auch die Fingerspitzen nicht rankriegt. Aber das sind alles Dinge, die kommen in zweiter Instanz, ne? Das ist das, was dahinter kommt. Die erste Situation muss sein, wir müssen den Ball haben, und zwar in Zonen, in denen es gefährlich werden kann.
Und dann werden auch zwangsläufig Fehler beim Gegner passieren. Ich meine, Wenn eine Mannschaft wie Düsseldorf uns hinten reindrückt, dann machen wir auch Fehler. Dann geht halt ein Nikola Dovedan nicht wirklich seinen Gegenspieler an, wenn der versucht zu flanken. Und genauso werden aber auch die Fehler dann beim Gegner passieren, wenn wir Druck machen. Und ich meine, sind wir ganz ehrlich, 9 Niederlagen in Serie, wo soll Osnabrück irgendwo Selbstvertrauen her haben? Ob Trainerwechsel hin oder her, völlig anderes Blatt. Aber du musst die gleich unter Druck setzen und dann werden die auch Fehler machen. Und ja, ich glaube, eine andere Chance sehe ich da momentan wirklich auch nicht.
Ja, du sprichst es an. Und ich glaube, das ist eben der entscheidende Punkt. Das ist zweite Liga. Das war auch gegen Düsseldorf so. Letzten Endes muss man das ja auch festhalten. Ne? Zweite Liga ist immer, irgendwann hat die Mannschaft im Laufe des Spiels ein Problem. Egal, wer dein Gegner ist. Und die Frage ist nur, bist du dann da und kannst es nutzen? Und jede Mannschaft in dieser Liga hat Probleme, wenn du sie richtig aktiv und aggressiv störst. Dann haben fast alle Teams Probleme mit dem Spielaufbau, wählen dann eine lange Keule. Da sind wir mit Mühl und Markreiter hinten ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Deswegen, klar, auch Düsseldorf hat Probleme, wenn du sie aktiv anläufst. Wir haben Probleme. Die Defensiven in der zweiten Liga machen Fehler. Du musst sie halt nutzen. Und klar, du hast das alles gesagt. So muss es irgendwie aussehen. Und wahrscheinlich ist es jetzt vereinfacht gesagt, was wir hier fordern. Und vielleicht ist es im Kern auch riskant, weil wir dann irgendeine Stärke Osnabrücks ignoriert haben, die vielleicht nicht so offen zutage tritt. Aber irgendwo musst du ansetzen. Ne? Und hoffen wir, dass der erste FC Nürnberg diesen entscheidenden Punkt findet, an dem er ansetzen kann, Markus. Lass uns ein bisschen weggehen von Sonntag und von vergangener Woche Sonntag. Lass uns mal noch darüber sprechen, dass der erste FC Nürnberg jemanden verpflichtet hat, der ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam. Also zumindest ich hatte es nicht so ganz auf dem Schirm. Am Wochenende wurde ja dann schon so ein bisschen darüber gemunkelt und dann ging es auf einmal alles ganz schnell. Am vergangenen Montag oder jetzt an diese Woche Montag wurde Olaf Rebbe vorgestellt als Sportdirektor beim ersten FC Nürnberg, kommt vom PAOK Saloniki, ist dem geneigten Fan vielleicht eher noch bekannt aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, als er schon mal mit Dieter Hecking zusammengearbeitet hat. Und ja, ist jetzt wie gesagt eben als Sportdirektor vorgestellt worden, soll da gefühlt mehr oder weniger das machen, was Dieter Hecking machen soll. Und weiß ich auch nicht so richtig. Ich tue mir da irgendwie aktuell noch ein bisschen schwer, seine konkrete Aufgabe jetzt einzuordnen. Wie geht's dir?
Also sagen wir mal so, die Installation eines Sportdirektors stand ja schon ganz am Beginn der Amtszeit von Dieter Hecking im Raum. Da hat es dann geheißen, nee, braucht man nicht, das schaffe ich allein. Und was man so munkeln hört, ist es ja mehr oder minder so, dass das ja so ein Wunsch des Aufsichtsrats ist, dass da dieser Posten geschaffen wird. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Aufgaben, die ihm jetzt zugedacht sind, also Kaderplanung und Scouting, das ist eigentlich auch was, ja, das ist Dieter Heckings Aufgabe als Vorstand Sport. Deswegen erinnert mich diese ganze Nummer im Moment so an die Installation von Wolfgang Wolf damals, der dann, ich weiß nicht, war Leiter Lizenzspielerabteilung oder wie war der Name seines Postens?
Ich glaube.
Aber irgend sowas in der Richtung. Und ja, das ist im Moment auch noch sowas, wo ich die großen Fragezeichen auf der Stirn habe, was das zu bedeuten hat. Noch dazu, Rebbe steht mit seiner Vergangenheit in Wolfsburg ja jetzt auch nicht für die erfolgreichen Zeiten beim VfL. Also unter seiner Ägide sind sie zweimal ja nur über die Relegation in der Bundesliga geblieben. Dann wurde auch er ausgetauscht. Andererseits hört man auch wieder, dass er bei PAOK Saloniki mit dem Kader solche Bewegungen gemacht hat, dass er 20 Millionen Euro eingenommen hat, nichts ausgegeben hat und trotzdem kein sportlicher Verlust irgendwie dann da war. Also ich habe im Moment echt Probleme, das Ganze einzuordnen.
Ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen wirr, ne? Also PAOK Saloniki, da ist von im Kicker von 20 Millionen Transfererlös ja erstmal die Rede, was ja nur heißt, man hat 20 Millionen eingenommen. Wie viel man davon ausgegeben hat, steht daher einfach nicht da drin, was ich schon sehr grandios finde angesichts einer Darstellung. Transfermarkt.de widerspricht dem relativ vehement, da sind es 10 Millionen Erlös, aber auch 6 Millionen Ausgaben. Ja, also du hast es angesprochen, Dieter Heckings Aufgaben, jetzt vermeintlich die von Olaf Rebbe, da könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, ist Dieter Hecking womöglich eben doch nicht so gut vernetzt oder ja geeignet für diesen Posten, den man ihm dazu gedacht hat, dann wäre es natürlich auch folgerichtig, jemanden wie Rebbe zu holen, zu sagen, okay, dann muss das jemand anders jetzt in die Hände nehmen, dann ist dann natürlich die Aufgabe von Dieter Hecking eher die klassische Aufgabe, die seinem Posten zukommt, also strukturelle Ausrichtung des Vereins, das große Ganze im Blick haben. Wobei dann natürlich da die Frage ist, ob er da jetzt dann so der absolute Fachmann dafür ist. Und ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich bin gespannt, was aus dieser Personalie wird, aber irgendwie tue ich mir wirklich schwer damit, das einzuordnen. Auch weil man so das Gefühl hat, dass es andere Punkte gibt, an denen es wichtiger gewesen wäre. Geht zumindest mir so. Also mal jemanden zu installieren, der für eben ein progressives, modernes Scouting verantwortlich ist, wo man sagt, okay, wie können wir mit den wenigen finanziellen Mitteln, die wir haben, möglichst gut passende Spieler zur vermeintlichen Spielidee, die wir ja haben, verpflichten. Und stattdessen ist es ja aktuell eher so, dass die Scouting-Abteilung beim 1. FC Nürnberg verkleinert wird. Wir holen jemanden, der irgendwie gefühlt genau den gleichen Job hat. Also vielleicht ist am Ende alles gut, dann war einfach die Kommunikation beim 1. FC Nürnberg, finde ich, keine gelungene. Aber das, im Moment irgendwie eine komische Nummer.
Ja, schön, dass ich dann nicht der Einzige bin, der da im Moment die Fragezeichen auf der Stirn hat.
Ja, man weiß es nicht so genau. Also nicht, dass man hier falsch verstanden wird, ne? Also Olaf Rebbe soll erstmal seinen Job anfangen und soll natürlich auch alles an Vertrauen bekommen, was ich aktuell aufzubringen vermag. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie so eine Kommunikationsgeschichte, die ich da so ein bisschen unglücklich finde, wenn wir jemanden vorstellen und dessen Jobbeschreibung genau die ist von dem, den wir schon da haben. Und salopp gesagt ist ja Rebbe jetzt derjenige, der mehr Erfahrung hat, aber Dieter Hecking unterstellt ist. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen strange. Aber gut, schauen wir mal. Dann, Markus, ganz zum Ende, vielleicht nochmal kurzer Blick in die Glaskugel, kurzes Gefühlschecken. Wie schaut's aus, wenn wir auf Sonntag blicken?
Ehrlich gesagt noch gar nichts. Bei mir sieht es momentan so aus, ich blende die bevorstehenden Spiele aus, bis die Aufstellung kommt und versuche da einfach nicht dran zu denken, weil ich glaube, das würde zu sehr an meinen Nerven zerren. Von daher die Hoffnung, dass sie alle verstanden haben, worum es geht, dass es ein unfassbar wichtiges Spiel ist, dass die entsprechende Reaktion auf dem Platz passiert und dann hoffen, dass man nach Abpfiff nicht wieder mit Leichentrauermine dann irgendwie vor der Glotze sitzen.
Ja, das geht mir relativ ähnlich. Also dieses Wegschieben, bis es da ist und dann, das ist ein bisschen wie so eine Prüfung, für die man nicht gelernt hat, ne? Man ignoriert es und dann hofft man, dass es irgendwie gut geht. Ich glaube tatsächlich auch, dass die das alle verstanden haben. Ich glaube, die wissen schon, wohin der Wind weht oder woher der Wind weht. Die Frage ist halt nur, wissen sie, wie sie die Segel setzen müssen?
Das ist schön ausgedrückt, ja. Also dann sollten sie alle mal einen Segelkurs machen. Vielleicht hilft es ja weiter.
Vielleicht hilft es. Der gebürtige Hamburger Fabian Nürnberger ist dafür vielleicht geeignet.
Hanno Behrens hat doch einen Opa, der Kapitän war. Also wenn der da nicht weiterhelfen kann.
Ja, stimmt natürlich. Also gucken wir mal. An dieser Stelle übrigens vielen Dank Hanno Behrens für viele Jahre erster FC Nürnberg. Im Sommer werden sich die Wege trennen. Darüber werden wir zu gegebener Zeit dann, denke ich, nochmal reden. Jetzt im Moment stehen andere Dinge im Vordergrund. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Markus, für deine Einschätzung rund um den FCN in seiner aktuellen Situation. Wir sind es heute ein wenig anders angegangen, aber ich denke, wir hatten trotzdem ausreichend viel zu besprechen. Ansonsten sei natürlich darauf hingewiesen, dass ich mich auch diese Woche um ein Gegnergespräch bemühe, wann auch immer es kommen wird. Ich gebe mein Bestes und ich hoffe, ihr gebt euer Bestes, denn wir haben euch auf den sozialen Medienkanälen gefragt, was sich am Podcast gut anhört, was besser werden soll, was ihr euch wünscht und so weiter. Das Ganze geht immer noch. Also schreibt uns eine DM bei Facebook, bei Twitter. Ihr könnt auch anonym eure Kritik äußern, zum Beispiel über Telonym. Guckt dazu auch einfach mal auf die Social-Media-Kanäle. Da ist der Link irgendwo versteckt. Oder ihr schreibt eine E-Mail an felixamrain@meinsportpodcast.de. All das ist auch nochmal hier in den Shownotes verlinkt. Also lasst uns eure Kritik und Anregungen da, damit wir den Podcast in Zukunft für euch besser machen können. Nicht nur der erste FC Nürnberg hat was besser zu machen, sondern auch wir, wenngleich die Ausgangslage vielleicht verschieden ist. Und dann hören wir uns diese Woche zum Gegnergespräch und nächste Woche natürlich hoffentlich endlich wieder mit einem Heimsieg nach dem Osnabrück-Spiel hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.